Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die 62. Herzlich willkommen beim NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück mit zwei Gästen hier im Corona eingerichteten Studio nach allen Schutzbestimmungen. Mit zwei Gästen, Ralf Dierker, herzlich willkommen, VfL-Fan seit 2006, 2007. Hat also mit einer spektakulären Saison angefangen, ist VfL-Fan und Mitglied der Fanabteilung.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, und danke Johannes für die Einladung.
Johannes Kapitzer, mein Kollege, der gestern für uns aus Fürth auf allen Kanälen berichtet hat, obwohl ich ihm dann einen Fehler reingearbeitet habe. Tut mir wirklich leid, das ist ja thematisiert worden gestern sogar. Aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen.
Dass Christian Santos im Pokal getroffen hat.
Genau, ja. Das war's. Aber sowas kommt halt vor. Johannes, herzlich willkommen. Du bist gerade aus Fürth zurückgekommen. Und wir werden direkt jetzt auch erstmal über die sportliche Seite sprechen und uns dann auch dem Thema Zuschauer am Freitag gegen Hannover 96 zuwenden. Aber auch darüber sprechen, was die Fanabteilung beim Rudelgucken im OSC-Sportlertreff auf die Beine stellt und vor allen Dingen wie. Also, wir rufen zuerst an. Und Johannes, wenn du jetzt nicht wüsstest, wen wir anrufen, auf wen hättest du getippt?
Ja, wahrscheinlich. Es gibt verschiedene. Ich weiß ja, wen wir anrufen. Das macht's schwerer. Es gibt verschiedene, die wir hätten fragen können. Vielleicht ein Torschützen oder ein Torwart, ein Trainer. Gestern gab's viele Leute, mit denen man heute auch noch sprechen konnte. Aber wir rufen ihn an und er hat schon mal in Fürth gespielt, das kann man sagen.
Das kann man jetzt schon verraten. Und wenn er jetzt nicht rangeht, das machen wir dann.
Dann ist es wie Uwe Fuchs.
Hallo?
Ja, Harald Pistorius, NOZ Sportredaktion, Podcast Brückengeflüster. Hallo Lukas Guganich. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und vielen Dank, dass Sie bei uns mitmachen bei dieser Zuschaltung. Ich will's, bevor ich Ihnen meine beiden Kollegen hier im Studio vorstelle, kurz erläutern, auch für alle, die den Podcast hören, dass der VfL Osnabrück natürlich bei seiner Mannschaft und dem gesamten Funktionsteam, das in der Testung ist, ausgesprochen vorsichtig ist. Das merkt man bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Spiel. Die Bestimmungen und die Vorgaben werden akribisch eingehalten. Ihr Spieler seid besonders darauf gedrillt, wirklich auf alles zu achten und alles zu denken. Dann wollen wir selbstverständlich hier nicht in einem Podcast-Studio das Risiko unnötig erhöhen. Deswegen also jetzt mit dieser Zuschaltung. Und herzlichen Dank, dass Sie dabei sind.
Ja, sehr gerne.
Ich stelle Ihnen vor, dass wir einen Fan hier im Studio haben, ist Ralf Dierker, Mitglied der Fanabteilung, ist auch einer, der auswärts und zu Hause bei vielen Spielen dabei ist. Und mein Kollege Johannes Kapitzer, der hat am Sonntag aus Fürth berichtet von diesem 1:1. Und wir wollen jetzt zunächst mal über die sportlichen Dinge sprechen. Und natürlich hat Johannes als unser Reporter vor Ort hier gleich die erste Frage an Sie.
Ich würde aber erstmal was anderes fragen. Lukas, wo erreichen wir dich jetzt? Du wusstest, dass wir dich anrufen, Füße hoch nach dem Spiel gestern, oder?
Ja, ich bin gerade zu Hause. Bin hier gerade auf der Couch. Ja, heute ganz entspannt, weil das Spiel gestern schon sehr anstrengend war mit der anschließenden Busfahrt. Die dauert ja auch etwas zu Fürth.
Und dann muss man die klassische Reporterfrage stellen. 1:1, zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener aus deiner Sicht?
Ja, also ich denke, wenn man das Spiel der ersten Halbzeit betrachtet, dann muss man schon von gewonnenem Punkt sprechen, weil wir da schon auch zugegebenermaßen schon Glück hatten, dass wir nicht mit ein oder zwei Toren Rückstand in die Halbzeit gehen. Natürlich, wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, wo wir, glaube ich, deutlich besser im Spiel drin waren, haben wir auch, glaube ich, 2 bis 3 sehr, sehr gute Chancen, wo wir auch in Führung gehen können. Ja, vor allem, ich denke an die Chance 2-3 Minuten vor Ende, wo wir das Tor leider nicht machen, dann gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich sogar, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir mit dem Punkt schon leben und ich glaube, dass wir da auch nach dem Spiel mit dem Punkt ganz zufrieden waren.
Jetzt muss man ja fragen, wieso konnten die Fürther so anrennen in der ersten Halbzeit? Wieso haben die euch immer wieder so überlistet, immer wieder die Lücken gefunden in eurem Abwehrverbund?
Ja, ich denke, der Hauptgrund war sicherlich, dass wir gegen den Ball vielleicht nicht ganz so aktiv waren, wie wir uns das vorgenommen haben. Dann haben wir sie natürlich im 4-4-3 erwartet, darauf war auch unsere Dreierkette ausgelegt.
Im 4-3-3?
Im 4-3-3, genau. Dann haben wir natürlich relativ schnell gesehen, dass sie im 4-4-2 spielen, das heißt mit einer Raute im Zentrum, hatten dann auch Überzahl. Das hat man dann schon gemerkt, wir haben es am Anfang dann nochmal versucht, mit der Dreierkette das Ganze zu lösen, aber da sind wir dann auch nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen in allen Bereichen. Ja, dann haben wir das Ganze umgestellt, haben das Ganze dann gespiegelt, auch mit dem 4-4-2. Ich denke, dann sind wir schon ein bisschen besser reingekommen, aber trotzdem noch nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben dann in der Halbzeit einige Dinge angesprochen, haben dann auch mit dem Wechseln ein bisschen was verändert. Und ja, ich glaube dann schon, dass wir zweite Halbzeit deutlich besser waren, auch gegen den Ball.
Ich habe es auch so empfunden, dass am Anfang, dass es tatsächlich man wirklich beim Zuschauen so gewisse Bedenken hatte und ein bisschen Angst hatte, dass es komplett schief geht. Und dann ist die Stabilisierung dann nach der Pause aber auch einfach gekommen, weil man hat am Anfang einfach gesehen, das führt wirklich zu häufig und zu einfach dann durchgekommen ist. Und da hat man eher Glück gehabt, dass die Chancenverwertung da mau war. Ansonsten insgesamt glaube ich schon, ja, es ist eine etwas schwierige Abwägung, gerade in Bezug auf die letzte Chance, die noch dann leider vergeben wurde. Da hätte man vielleicht wirklich noch die 2 Punkte mehr auf dem Konto haben können, aber letztlich, glaube ich, unterm Strich kann man sich nicht beschweren.
Lukas, vielleicht nochmal zurück zum System. Du hast eben beschrieben, mit den gängigen Zahlenkombinationen, wie ihr angetreten seid. Ich habe heute Morgen oder heute Mittag im Nachgefragt, unserem Videointerview mit Marco Grote, so ein bisschen die Frage gestellt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig auf dem Platz? Die Anordnung oder nicht doch viel eher die Frage, wie aktiv die Mannschaft die Zweikämpfe annimmt, wie individuell jeder am Mann ist. Also manchmal wird mir ehrlich gesagt das System dazu sehr in den Vordergrund gerückt.
Ja, das kann schon sein. Klar ist, das Wichtigste ist natürlich, dass man aktiv gegen den Ball arbeitet, dass man auch Bälle erobern will. Das haben wir am Anfang nicht so gut hingekriegt. Aber trotzdem hat man ja vor dem Spiel einen Plan, wie man das Ganze angehen will. Haben dann auch die ganze Woche eigentlich alles mit der Dreierkette oder Fünferkette auch trainiert. Und dann ist es natürlich schwierig im Spiel auf dem Platz dann Lösungen zu finden, wenn der Gegner doch anders spielt wie erwartet. Und dadurch hat man dann auch diesen Alternativplan auch in 4-4-2. Das haben wir dann umgesetzt. Aber ich stimme da auch zu, dass es nicht immer nur eine Systemsfrage ist, dass es auch was mit Bereitschaft zu tun hat, die Bälle dann wirklich zu erobern, aktiv in die Zweikämpfe zu gehen. Und das haben wir dann teilweise in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht. Und da hat man auch gesehen, wenn wir da nicht hundertprozentig da sind, dann kriegen wir halt Probleme.
Welche Rolle hat dir denn besser gefallen? Die in der Dreierkette oder die später auf der Sechserposition davor? Du kennst ja beides, du kannst beides spielen. Was hast du gestern lieber gespielt?
Gestern muss ich schon sagen, dass es auf der 6 natürlich ein bisschen besser war, weil ich denke, dass uns das allen ganz gut getan hat, dass wir da umgestellt haben. Und weil wir dann einfach auch besser gestanden sind. Wir haben mehr Balleroberungen gehabt, jetzt nicht nur von mir generell. Und ich denke, dass uns das generell ganz gut getan hat, dann gestern auf 4er-Kette umzustellen. Hätte natürlich auch mit 3er-Kette funktionieren können, aber es war halt gestern dann nicht so. Deshalb denke ich schon, dass die Umstellung absolut in Ordnung war und ich war dann auch ganz zufrieden mit mir auf der 6. In der Dreierkette hatte ich da auch schon ein paar Probleme, aber ja, im Endeffekt war es dann schon ganz gut auf der 6.
Du bist ja in der vergangenen Saison schon mal wieder in Fürth gewesen, gestern aber auch wieder. Wie war es denn, zurückzukommen für dich als Ex-Fürther?
Ja, ganz schön. Also man sieht halt immer ein paar bekannte Gesichter. Man kann sich mal mit den Spielern wieder persönlich unterhalten, mit denen man schon zusammengespielt hat. Ja, dann kam noch dazu, dass gestern auch wieder ein paar Zuschauer im Stadion waren. Das war auch ganz schön.
Obwohl es ja alles nur Fürther waren, die gegen euch waren.
Ja, trotzdem. Also wieder so ein bisschen Stimmung im Stadion. Das hat, glaube ich, schon jedem gut getan. Und vor allem, wenn die dann gegen dich sind, ist es manchmal auch gar nicht so schlecht. Ich denke, das hat schon nochmal gepusht und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass im Spiel dann schon noch ein paar mehr Emotionen drin waren als sonst ohne Zuschauer.
Ralf Dierke als Fan, wie haben Sie es denn wahrgenommen, wenn man da draußen sitzt am Bildschirm und kriegt aber mit, aha, Fußball, da ist auch wieder ein bisschen Atmosphäre auf den Rängen?
Ja, es ist schon ein kleiner Unterschied natürlich oder zu dem, was jetzt gegen Ende der letzten Saison war, wo es wirklich komplette Zuschauerausschlüsse ist es ja im klassischen Sinne nicht, aber eben ohne Zuschauer, die Spiele stattgefunden haben. Aber letztlich ist es natürlich auch nicht vergleichbar mit einem Stadion, was denn voll gefüllt ist und überkocht. Also es ist ohnehin natürlich an der Stelle wirklich ganz ungewohnt für mich, weil ich kenne die Spiele halt nicht aus dem Fernsehen. Ich bin normalerweise bei jedem Spiel, wenn es irgendwie geht. Und ja, ich fand es schade, dass ich nicht gestern irgendwann um, keine Ahnung, 3 aufgestanden bin, um nach Fürth zu fahren. Ja.
Lukas, vielleicht mal an dich als jemand, der auch Fußball bestimmt konsumiert. Ich weiß ja, dass ihr Spieler auch wirklich fast jede Gelegenheit nutzt, um in anderen Ligen und der eigenen Liga Fußballspiele zu verfolgen. Dass wir alle, die sonst im Stadion eine Kulisse gewohnt sind, das vermissen, das ist ja vollkommen klar. Ob jetzt Reporter, Zuschauer oder auch Spieler. Aber wie ist es dir denn ergangen? Hast du genauso gerne wie sonst selbst Fußball geschaut am TV?
Ja, klar. Also ich schaue heute noch Bundesliga im Fußball, verfolge auch die österreichische Liga aus dem Fernsehen. Und ja, dementsprechend schaue ich schon viel Fußball auch im Fernsehen.
Aber es macht es genauso viel Spaß, einem Spiel am Fernseher zuzuschauen, das im leeren Stadion stattfindet, wie die im Vergleich dazu zu atmosphärisch dichten Spielen?
Ja, also ich muss sagen, ich schaue das Spiel jetzt lieber im Fernsehen als im leeren Stadion. Also, ja. Also klar, im leeren Stadion, ja, gibt halt nichts her, wenn man dann ein Fußballspiel zuguckt, da gucke ich dann lieber daheim vom Fernseher.
Es gibt auch Leute, die sagen, dass das Spiel ein bisschen auf seine ursächliche Bestimmung reduziert wird und damit interessanter ist, dass es keine Ablenkungen durch Dinge gibt, die ein Fußballspiel beeinflussen können. Also so gerade Taktik-Nerds, die sagen, Fußball am Fernsehen macht mir ohne Kulisse mindestens genauso viel Spaß wie mit. Aber damit können Sie sich nicht anfreunden.
Nee, nicht wirklich. Ich finde, der Fußball lebt ja auch davon, dass Leute im Stadion sind, und wir Spieler leben auch davon, wenn wir zu Hause vor einem vollen Stadion spielen. Das hat man auch nach der Corona-Pause gemerkt, wie wir uns daheim deutlich schwerer getan haben ohne Zuschauer. Und ich denke, davon leben wir auch als Mannschaft, wenn wir vor vollem Haus spielen. Das gibt nochmal diese extra Prozent. Und ich denke schon, dass das wichtig ist, wenn man da Unterstützung von Rängen hat.
Wenn wir jetzt mal auf die Bilanz des VfL Osnabrück schauen nach der Corona-Pause, dann fällt schon auf, dass ihr jetzt in 6 Auswärtsspielen kein Mal verloren habt. In Fürth habt ihr gewonnen, alles andere war unentschieden. Bei zum Teil hochkarätigen Gegnern wie Arminia Bielefeld, Hamburger SV, VfB Stuttgart oder jetzt auch wieder Fürth. Zu Hause hat es dagegen auch aus Spielsituationen heraus, die eigentlich günstig für euch waren, Niederlagen gegeben. Glaubst du, dass das auch eine unmittelbare Auswirkung davon ist, dass eben kein Publikum an der Bremer Brücke war seit März?
Ja, das kann durchaus sein, weil ich denke, wenn man die Spiele in der Hinrunde gesehen hat zu Hause, ja, was da teilweise los war, das war schon sehr, sehr gut. Und das hat uns auch zusätzlich gepusht. Und das hat uns auch nach der Corona-Pause ein bisschen gefehlt. Und genauso hat es uns auswärts auch geholfen. Weil ich meine, wenn man in Stuttgart oder in Hamburg vor 50.000 Fans spielt, die eine Mannschaft nach vorn treiben und jede kleinste Schiedsrichterentscheidung dann vielleicht kritisieren, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwerer. Und ich denke, dass das auswärts zugute gekommen ist und zu Hause dann halt weniger.
Du hast es ja eben schon angesprochen, Fußball mit Fans in Fürth, auch wenn das Stadion nicht voll war, war es stimmungsvoll. Am Freitagabend zu Hause gegen Hannover habt ihr ja auch die Aussicht, dass zumindest Zuschauer wieder euch anfeuern können.
Ja, ich glaube, das wird jeden von uns freuen, wenn das möglich wäre am Freitag. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist, aber ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, dass wir schon darauf hoffen, dass wenigstens einige kommen können und dass wir da auch wieder Unterstützung bekommen.
Ja, es ist, wir haben ja jetzt, zeichnen jetzt gerade an diesem Montag auf. Der Podcast wird dann am Dienstag ausgestrahlt. Also der aktuelle Stand ist jetzt, dass es sogar einen Entwurf für eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen gibt, dass nur noch 20% der Sitzplatzkapazität mit Zuschauern besetzt werden darf. Vorher hieß es ja 20% der Gesamtkapazität. Die sollten sich dann auf den Sitzplätzen verteilen. Das wären in Osnabrück dann 3.300 gewesen. Und wenn es jetzt zu dieser neuen Verordnung kommt, die das Ganze also absenken würde, so muss man sagen, dann wären es nur noch 1.200, 1.300 oder so. Aber ich glaube, selbst das würde man wahrscheinlich als enormen Fortschritt empfinden. Oder Ralf, was glaubst du? Wie machst du es denn selbst? Wirst du dich um eine Karte bemühen?
Schwieriges Thema. Also ich finde, grundsätzlich ist es natürlich so, kann ich durchaus verstehen, dass die Clubs in Richtung Normalität zurück möchten. Aber ich kenne auch viele, viele Fans, die eben aus ihrer Sicht im Rahmen dessen, was sie als Fankultur definieren, im Rahmen dessen, was sie als Fankultur sehen, das für ausgeschlossen halten, einfach ins Stadion zu gehen und ja doch ein Stück weit eher das Spiel als solches zu konsumieren und vielleicht weniger darauf einwirken zu können. Und ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Also es ist, ich würde es, glaube ich, versuchen, um es mir mal anzuschauen, um einfach mal jetzt nicht nur am Fernseher zu sehen, wie die Atmosphäre wirklich im Stadion ist, wo da nur 1000 Leute sind, was man vielleicht sonst nur aus Groß-Asbach kennt, wenn man alleine auswärts saß und sonst niemand für einen Heimzuschauer. Aber ja, ich glaube einfach, dass das was Entscheidendes fehlt. Und ich finde auch, dass die Umsetzung dieser ganzen Konzepte ist schon sehr verwirrend in dem Sinne, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird, dass man auch sieht, man denkt eigentlich, das soll dazu führen, die Zuschauer so weit zu reduzieren, dass es dann auseinandergezogen wird. Und dann sieht man wieder, dass in Stadien die Leute doch zwar mit relativ wenig Leuten im Stadion sind, aber dann doch recht gedrängt sitzen. Und da hinterfrage ich dann schon an der Stelle, was jetzt der genaue Sinn sein soll. Also das finde ich schon natürlich aufgrund der Begebenheiten, dass es überall lokal anders geregelt wird, dann schon nicht so ganz nachvollziehbar.
Aber Lukas, wenn man dich eben richtig verstanden hat, ihr seid froh über jeden Einzelnen, der kommt, auch wenn es hinterher vielleicht nur 500 sind oder 1000. Auch das kann schon eine Stimmung machen, wie man gestern oder wie man am Sonntag in Fürth gemerkt hat.
Ja, also ich als Spieler sehe es so, ich bin froh über jeden, der im Stadion ist. Ich kann auch die Fanseite verstehen, die sagen, nee, also finde ich absolut okay, aber ich persönlich als Spieler freue mich über jeden, der im Stadion ist und der uns dann auch anfeuert.
Lukas, wir entlassen dich gleich in den endgültigen Feierabend, aber zunächst zum Abschluss würde ich doch ganz gerne noch mal eine persönliche Frage an dich richten, und zwar war es für dich eigentlich schwer, hier im Norden, man spricht ja immer so oft von Mentalitätsunterschieden, Fuß zu fassen, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, oder bist du schon inzwischen so Osnabrücker, dass du die Heimat gar nicht mehr brauchst?
Ja, von daheim weg bin ich ja jetzt schon einige Jahre, also klar, von Fürth nach Osnabrück ist auch ein bisschen eine Strecke, aber ich habe mich eigentlich direkt wohlgefühlt. Ich wurde super aufgenommen. Ich glaube, rein charakterlich ist unsere Mannschaft sowieso top. Da gab es überhaupt keine Probleme. Und ja, ich fühle mich sehr wohl in Osnabrück und mir gefällt auch das Ganze drumherum hier. Und deshalb war die Umstellung nicht sehr groß für mich.
Zwischendurch hattest du ja nochmal Verstärkung von Kevin Friesenbichler, der auch Österreicher war. Den hat es jetzt wieder schon zurückgezogen. Verfolgst du ihn auch noch ein bisschen? Er hat noch nicht getroffen in der Bundesliga diese Saison.
Ich schaue mir generell die Spiele in Österreich an und verfolge natürlich ihn auch, wenn ich ihn spielen sehe. Er hat bisher noch nicht getroffen, aber aktuell spielt er relativ oft. Und ja, ich hoffe, dass er bald wieder ein paar Tore schießt. Bei uns hat es ja leider nicht so geklappt, aber so ist das manchmal im Fußball. Aber ich wünsche ihm natürlich weiterhin alles Gute jetzt in Graz.
Und wir hoffen, dass er auch den Podcast hört, dann kann er sich deine Wünsche anhören. Ihr habt jetzt aber Christian Santos, der trifft ja auch vorne.
Ja, hat sich gestern schon gut eingefügt mit dem Tor. Ja, ich hoffe, dass er weiterhin so trifft.
Gut, und jetzt geben wir natürlich unserem Besucher aus der Fanabteilung, Ralf Dierko, die Gelegenheit. Ralf, hast du noch eine spezielle Frage an Lukas Gugernich, der ja aus Fürth gekommen ist und hier als Defensiv-Allrounder, so würde ich es mal nennen, mit einer gewissen Neigung zur 6 heimisch geworden ist auf Anhieb und auch ein Leistungsträger geworden ist?
Ja, im Prinzip hat er es ja schon ein bisschen beschrieben, sozusagen den Unterschied, wenn jetzt Fans da sind oder Fans nicht da sind. Fragen dazu habe ich jetzt im Prinzip nicht mehr. Ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn er sagt, dass es schön ist, sozusagen um jeden Fan, der da ist, aber es wird trotzdem ein großer Unterschied sein.
Ich hatte jetzt gedacht, du fragst nach dem Unterschied zwischen Daniel Thun und Marco Grote.
Ja, ja gut, das die Frage kann ich gern weitergeben, dann können wir das über Bande spielen. Ja.
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass die Unterschiede jetzt gar nicht so extrem sind. Beide haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen vom Fußball. Aber ich denke, dass beide sehr kommunikative Typen waren, die auch viel auf die Mannschaft eingehen, auch mit jedem Einzelnen immer sehr viel sprechen oder gesprochen haben. Ich glaube, da unterscheiden sie sich nicht sehr viel, aber wie gesagt, jeder hat natürlich andere Vorstellungen vom Fußball. Und ja, der Trainer jetzt, Marco Grote, versucht natürlich auch seine eigene Vorstellung einzubringen, aber lässt uns auch immer ein bisschen Spielraum, gibt uns viele Freiheiten am Platz. Und ich denke, das kann schon sehr erfolgreich werden, wenn wir es weitermachen. Und
auch ohne Moritz Heyer. Habt ihr eigentlich das geahnt, dass er euch von der Fahne geht?
Es kam dann schon relativ überraschend, aber das Interesse da ist, war mir, glaube ich, schon klar, dass es dann natürlich der HSV ist, kam dann doch ein bisschen überraschend, aber ja, ich wünsche ihm da auf jeden Fall alles Gute. Das hat er sich auch verdient, glaube ich, durch die letzte Saison. War, glaube ich, auch unser konstantester und bester Feldspieler. Und ja, deshalb war es jetzt nicht überraschend, dass Interesse da ist, aber der Abgang kam dann schon relativ schnell, aber ich denke, dass es auch eine Chance ist für alle anderen Spieler, da jetzt die Position einzunehmen.
Und wer sich dann wieder empfehlen wird und weiterempfehlen wird, das werden wir am Freitagabend gegen Hannover 96 sehen. Lukas, vielen Dank für deine Gesprächszeit, vielen Dank für deine Antworten und wir schicken dich jetzt in den Feierabend, wie Kollege Harald Pistorius eben schon gesagt hat, damit du dich nochmal ausruhen kannst oder am Freitag wieder fit bist. Vielen Dank.
Okay, danke.
Herzlichen Gerne. Dank, beste Grüße.
Ja, danke schön.
Gerne, Grüße zurück.
Ciao.
Ciao.
Ja.
Dann kann man ja gleich drüber sprechen. Moritz Heyer ist gerade schon als Thema angesprochen worden. Ralf Dierker, kann man denn sagen, man hat gestern gemerkt, dass er gefehlt hat?
Ja, ich glaube schon. Also das am Anfang war dann doch schon relativ viel Unruhe drin oder auch man hat gemerkt, dass eine gewisse Ordnung gefehlt hat. Es ist so eine Abwägungssache. Ich muss immer sagen, aus Fansicht inzwischen ist man leider natürlich dran gewöhnt, dass sowas dann relativ schnell passiert, dass solche Wechsel passieren. Und die Frage ist immer, möchte man sich sozusagen innerlich dran gewöhnen oder sagt man, ja Mensch, mir missfällt das doch. Weil es kommen natürlich immer schnell die Argumente, dass man sagt, ja, ist heutzutage so, business as usual. Aber auf der anderen Seite, eine Identifikation jetzt mit den Farben oder mit dem Verein, ja, man muss sich da tatsächlich offensichtlich von lösen, dass das irgendein vorrangiges Motiv ist. Ja, es ist leider. Auf der anderen Seite, klar, verstehe ich auch, er will eine Karrierechance nutzen. Aber wenn man es nochmal auf Daniel Thun runterbricht und da nochmal anknüpft, ist es natürlich so, ob er sich jetzt gerade mit dem HSV einen großen Gefallen getan hat, da bin ich mir unsicher.
Das werden wir im Laufe der Saison sehen. Aber man muss ja immer gucken, der VfL versteht sich auch so ein bisschen wie der SC Freiburg, zumindest was diese Sache Ausbildungsverein angeht. Man ist noch nicht so weit oben, dass man alle Talente sich aussuchen kann und die so lange binden und halten kann, weil es einfach dann vom Geld noch nicht passt. Mhm. Da muss man auch mal einen ausbilden und zwischendurch abgeben. Ich meine, Mo Heyer ist dann auch irgendwann wieder zurückgekommen und hat jetzt den nächsten Schritt gemacht und sucht seine Chance wieder auf einem neuen Level.
Ja, also die Alternative wäre natürlich jetzt gewesen, dass der Vertrag dann ausläuft und dass man das Geld jetzt nicht bekommen hätte, ist mir auch bewusst durchaus. Ich mache jetzt auch niemandem da irgendwelche Vorwürfe, aber es ist
tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich früher besser gewesen ist. Es waren andere Verhältnisse im Profifußball und dass es dann Spieler gab, die ganz lange bei einem Verein geblieben sind. Natürlich hat sich dann auch später ein besonderes Verhältnis und eine besondere Ausstrahlung zu den Fans entwickelt. Aber es gab auch nicht diese hohe Fluktuation, weil natürlich ein Wechsel muss ja immer erkauft werden, auch früher. Und da gab es gar nicht so viel Geld. Das hat sich dann auf einige wenige oder weniger Positionen beschränkt. Den Mittelstürmer, den herausragenden Torwart, den Libero oder den Nationalspieler, aber viele andere, sei es jetzt so Körbel über Eintracht Frankfurt oder sagen wir Lothar ganz beim Bau aus Norwich, die treu und brav ihre Dienste gemacht haben, die hätten natürlich bei dem, was sie verdient haben, auch gar nicht so schnell ohne weiteres einen neuen Verein gefunden. Heißt, damals wurde insgesamt nicht so viel verdient und das hier aufzugeben, was man hier hatte, für eine Ungewissheit, kann heute wesentlich schneller erkauft werden, wenn man sieht, dass da dann eben schnell Monatsgagen um 30, 40, 50.000 auch schon in der zweiten Liga gezahlt werden.
Und ich würde fast vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, eigentlich war ja auch für Fürth Personal da mit reichlicher Erfahrung in der Innenverteidigung. Timo Beermann, Maurice Trapp, Lukas Guganich, dann außen Ken Reichel hat Bundesliga gespielt. Bashi Aydini hinten rechts ist auch nicht neu in der Liga. Also daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Und davor Niklas Schmidt, David Blacher oder später Ulrich Tafertsover, da sieht man, das hat auch Zweitliganiveau. Auch wenn Mohaja nicht da ist, kann man ihn ersetzen. Aber irgendwie war es gestern trotzdem defensiv nicht so sicher, wie man sich das erwartet hatte, auch von den erfahrenen Leuten dann erstaunlicherweise.
Ralf, wir wollten ein bisschen sprechen, wie du und viele Fans den Fußball jetzt konsumieren, den VfL. Ihr habt mit der Fanabteilung ein Rudelgucken eingeführt. Erzähl uns doch mal, wie die Idee entstanden ist, wie ihr das umsetzt, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Mitteln. Und wie das so läuft. Das war jetzt das zweite Mal nach Todesfeld.
Richtig, genau. Also die Überlegung war einfach, wie man es wieder möglich machen kann, dass man ein bisschen mehr in Kontakt kommt, sich austauscht, natürlich auch die Spiele zusammen schauen kann. Und da war die Überlegung, dass wir gesagt haben, zunächst mal, ja, was macht man jetzt? Ruft man dazu auf, dass man irgendwo Tische in der Kneipe reserviert? Oder wie geht man das sinnvoll an? Gerade vor dem Hintergrund, dass man ja nie weiß, was das berühmt-berüchtigte Infektionsgeschehen macht und wie langfristig man planen kann. Und da hat sich's an der Stelle ergeben, einfach, dass durch den Kontakt zum OSC, zu Henrik Witte in dem Fall, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, dass wir langfristig dann die Spieltermine dort schauen können, dass man da auch von der Auslastung her durchaus dann mit, beim ersten Spiel waren es 50 Leute, jetzt waren es, glaube ich, circa 30 beim ersten Ligaspiel, dass man da eben auch unter Wahrung der ganzen Abstandsregeln und Regeln zusammensitzen kann und das Spiel schauen kann. Wobei das, was Herr Pistorius eben angedeutet hat, ist tatsächlich eben eher so, es geht in Richtung Spiel konsumieren in dem Sinne. Für mich ist das eben an der Stelle eine komplett andere Erfahrung, irgendwo zu sitzen und sich das Spiel im Fernsehen anzuschauen. Und das ist für mich immer noch so ein bisschen seltsam.
Wie läuft es rein organisatorisch? Muss man sich vorher anmelden, wenn man dazukommen will? Oder kann man einfach auf gut Glück vorbeikommen? Es kommt jetzt das Wetter und vielleicht auch mal die Spiele, die noch ein paar mehr, ein bisschen mehr Attraktion haben und die Leute anlocken würden.
Ja, also wir haben es jetzt so geregelt, dass man sich per E-Mail bei uns anmeldet, wobei es jetzt eben von der Kapazität her durchaus natürlich auch gestern so möglich gewesen wäre, spontan noch vorbeizukommen. Aber wir haben jetzt für die ersten beiden Spiele auf jeden Fall oder auch grundsätzlich, wenn es möglich ist, gesagt, Mensch, schreibt uns eine E-Mail, dann wissen wir, dann können wir planen. Wir haben auch entsprechend das so ein bisschen aufgeteilt auf die Tische, wo wir jetzt wussten, da haben sich jetzt Leute zusammen angemeldet, die zusammensitzen möchten, damit man einfach auch diese Aufsplittung mit den maximal 10er-Tischen dann vernünftig hinbekommt. Es wäre jetzt also gestern auch kein Problem gewesen, noch mehr Leute unterzubringen. Aber
insgesamt generell, 50, 60 oder?
Ja, durchaus noch mehr. Also da würden halt durchaus auch 70 Leute reinpassen. Und je nachdem, wenn es Wetter gut ist, kann man die Terrasse noch mit dazu nehmen. Da sind noch zusätzlich Fernseher. Von daher, man könnte auch sicherlich maximal vielleicht 100 Leute unterbringen.
Ne? Und das Ganze kostenlos? Und auch mit Bewirtung oder
richtig,
was ist da?
Genau, das ist kostenlos und da ist es dann von der Gastronomie her wirklich auch zu sehr, sehr guten, annehmbaren Preisen alles. Von daher ganz normal Getränke, dann kann man eine Pommes holen, eine Bratwurst, so ein Burger-Menü gab's. Von daher ist das alles im Prinzip so, dass man sagen kann, man kann gemütlich zusammensitzen, kann sich das Spiel anschauen. Ja, der Support fällt dann leider ein bisschen weg. Aber trotzdem war es so beim ersten Spiel, als dann das Tor fiel und jetzt auch der Ausgleich, merkt man halt schon, dass die Leute dann doch
aus den Sitzen reißt.
Das schon, klar. Ja.
Ja. Liegt es dann an den Spielen, dass immer so wenig Tore fallen oder?
Schwer zu sagen, weiß ich nicht.
Vielleicht nochmal zu der Frage, die du vorhin angesprochen hast. Das ist ja fast eine ideologische Grenzmarkierung. Ne? Gehe ich ins Stadion, mache das alles mit, verzichte auf die übliche Atmosphäre so ein bisschen und auch vor allen Dingen auf die Kontakte, die Umarmung und alles, was es ja in der Fankurve gibt, nicht nur da. Oder sage ich, lieber ein bisschen als gar nichts. Gibt es da auch manchmal regelrechte Kontroversen oder steckt dahinter auch ein ideologischer Druck, dass man sagt, wir wollen auch damit ein Statement für unsere Fankultur abgeben?
Also ich würde es jetzt nicht als ideologischen Druck bezeichnen. Ich sehe es einfach so, dass ich dass ich genauso akzeptiere, wenn jetzt jemand das kategorisch für sich ausschließt und sagt, nach dem Motto, entweder alle oder keiner, er möchte halt Fankultur oder sie Fankultur nicht so erleben, dass man im Stadion sitzt und tatsächlich eher zum Konsumieren sozusagen verurteilt ist oder dieses ganze, wie sagt man, neudeutsch Setting halt anders ist, als man es kennt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn jemand einfach sagt, ich möchte dabei sein, nehme das in Kauf. Ich finde es halt nur schwierig, wenn man sich die gesamte Entwicklung anguckt. Es war viel jetzt im Sommer von Reformen die Rede und die DFL hat auch dann zum Teil so ein bisschen Kreide gefressen und hat sich dann eher so geäußert, dass man gesagt hat, ja Mensch, wir müssen Reformen anstoßen. Ich traue dem Beraten ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass leider vieles sich nicht ändern wird, obwohl wir da eine höhere, ja, größere Nachhaltigkeit bräuchten, was Lizenzierungsbedingungen angeht, das alles. Also ich glaube, es besteht eher die Gefahr, dass man versucht, das Rad in eine andere Richtung zu lenken. Gibt jetzt ja auch diese Sache mit Stadionallianzen in der NRW, dass man also eher versucht, diesen Aspekt reinzubringen, dass man mehr Kontrolle haben möchte. Und ja, das sehe ich sehr kritisch.
Müssen wir auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Aber ich will nochmal zurück zu der Atmosphäre. Johannes, du hattest ja nun das Privileg, als erster von uns Redakteuren, wenn wir jetzt mal Todesfeld ein bisschen ausklammern, ein normales Zweitligaspiel mit Zuschauern zu sehen. Was hattest du für ein Gefühl? War es dann doch eher relativ schnell wieder Gewohnheit oder hast du es auch so ein bisschen genossen?
Also es ist auf jeden Fall was anderes, als in einem Geisterspiel zu sitzen, weil doch schon ein bisschen Atmosphäre aufkommt, auch wenn sie halt einseitig ist, weil es nur die Heimfans immer sind. Aber man merkt dann schon, wenn einfach im Stadion was los ist, klar, dann hat es am Sonntag eher den VfL getroffen. Wenn eine Entscheidung pro VfL war, dann gab es natürlich die Pfiffe. Da hätte man sich auch mal gewünscht, dass vielleicht einer für den VfL geklatscht hätte. Oder wenn einer mal Abseits signalisiert hat, dann haben wir alle natürlich gesagt, hör mal auf, das war doch nie im Leben Abseits. Da hätte man sich ein bisschen mehr Ausgewogenheit gewünscht vielleicht, aber gut, das ist dann so. Am Freitag wird es dann genau andersrum sein, dass alle nur auf Seiten des VfL sind. Aber ja, ich fand es schon, dass es so ein bisschen was von der Atmosphäre hatte, auch wenn nur 3.000 da waren. Die haben natürlich dann ein bisschen intensiver Stimmung gemacht. Es war teilweise, glaube ich, so, dass man in Bayern, wenn man am Platz sitzt, die Maske nicht mehr aufhaben muss. Dann kann man natürlich auch ein bisschen anderen Support machen. Und dann hat man einfach schon das Gefühl, dass auf jeden Fall nicht mehr das Stadion ganz leer ist und dass da nur zwei Mannschaften auf dem Rasen spielen, sondern dass da ein bisschen Leben drin ist in so einem Spiel. Mich würde da interessieren, Ralf Dierke, wenn jetzt, Sie haben ja vorhin gesagt, vielleicht mal reingucken, um so die Atmosphäre selber zu erleben. Jetzt kommt einer an und sagt, Mensch, ich habe für Hannover abends noch eine Karte frei. Würden Sie hingehen oder würden Sie nicht hingehen?
Ja, ich würde es mir anschauen, aber eher tatsächlich unter diesem etwas experimentellen Gesichtspunkt, ja. um es mir mal anzuschauen.
Wie fühlt sich's an?
Ja, genau.
Wie viel müssten denn rein dürfen, damit Sie sagen, jetzt gehe ich wieder aus voller Überzeugung hin? Also vielleicht ist es schon mal 3.000. Müssen die Stehplätze geöffnet werden oder muss wieder volle Hütte sein dürfen?
Gibt's ja, da so eine Grenze? Das ist schwierig, weil man da ja keine Vergleichsmöglichkeit hat. Also natürlich hat man eine kleine Vergleichsmöglichkeit, dass man jetzt bei dem Fürth-Spiel zumindest akustisch ein bisschen wahrgenommen hat, was passiert, wenn Zuschauer wieder da sind im Vergleich zu dieser völlig trostlosen Veranstaltung, wenn gar keiner hinkommen darf. Es ist schwierig abzuschätzen. Also ich kann mich tatsächlich so jetzt nicht quantifizieren, dass ich sage, ab so und so viel Zuschauern. Das ist okay.
Als kleine Hilfestellung will ich vielleicht mal daran erinnern, als etwas älterer darf ich das, dass ich Zweitligaspiele im Stadion des VfL Osnabrück, auch unter Flutlicht, auch gegen den Spitzenreiter, hieß damals eigentlich nur FC Homburg, Spiele gesehen habe, da waren 3.000, 4.000, wenn es 5.000 Zuschauer waren, dann haben wir schon von einer guten Kulisse gesprochen, nicht? Also das ist zwar relativ lange her, aber das war Fußball, da hätte noch mehr kommen können, aber es war auch Fußball. Und es hat auch atmosphärische Ausschläge gegeben. Natürlich andere als heute, das ist klar, das hat sich verändert. Und das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, woran das liegt. Aber, wie gesagt, 3.000 Zuschauer, das fände ich schon eine richtige Ansage.
Besser als nichts.
Ich glaube sogar, es wird ein großer Unterschied sein. Es wird nicht nur ein bisschen besser sein, es wird ein großer Unterschied sein, wenn die richtig Alarm machen. Wir werden sehen.
Rudel geguckt wird trotzdem, Ralf Dierke.
Ja.
Bei jedem Spiel. Nicht nur Auswärtsspiele, auch jedes Heimspiel.
Richtig, genau. Also es ist zumindest jetzt die Option. Natürlich ist es so, wenn es sich jetzt weiterentwickeln würde, dass wirklich wieder deutlich mehr Zuschauer rein dürfen und dadurch das Interesse gegebenenfalls abnimmt, dann kann man natürlich vielleicht immer noch sagen, Mensch, wir machen das jetzt nicht mehr. Aber grundsätzlich haben wir es jetzt erstmal terminmäßig so geblockt und auch bei den natürlich ungeliebten Montagsspielen, dass wir gesagt haben, oder englische Wochen, ja, wir bieten die Möglichkeit.
Gut, Hannover 96, wollen wir da auf das Spiel gucken und auch vor allen Dingen nochmal auf das, ich möchte doch nochmal auf diese Heimspielgeschichte eingehen, die ich vorhin im Gespräch mit Lukas Kuganich erwähnt habe. Ich glaube wirklich, dass der VfL zu den Clubs gehört, die diesen Support am meisten vermisst haben, sowieso, aber es hat sie auch Punkte gekostet. Also ich würde jetzt mal die sicherlich gewagte These aufstellen, dass der VfL vielleicht sogar abgestiegen wäre, wenn die Spiele gegen den HSV und den VfB Stuttgart in umgekehrter Reihenfolge ausgetragen worden wären. Nämlich die Auswärtsspiele in Stuttgart und in Hamburg vor vollem Haus und die Heimspiele gegen Stuttgart und HSV in der leeren Bremer Brücke. Ob das dann, sind ja 8 Punkte gewesen, die der VfL gegen diese beiden Top-Teams geholt hat. Ob das dann geklappt hätte, das weiß ich nicht. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, so würde ich mal verdeutlichen, was den Unterschied macht. Darum mache ich mir auch ein kleines bisschen Sorge um die Punkte am Freitag. Hannover 96 ist deutlich besser als in der letzten Saison, bringt auch viel Tempo im Angriffsspiel mit, hat das erste Spiel gewonnen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass deswegen umso mehr, dass die 3000 so viel Power geben, dass es dann doch fast ein echtes Heimspiel ist.
Und du bist ein gebranntes Kind aus der vergangenen Saison, weil es da zu Hause ein Geisterspiel gab gegen Hannover, das auch nicht so erfolgreich verlief.
Natürlich, natürlich. Da hatte 96 eine kurze, starke Phase und die haben gereicht, ne, zu einer Heimniederlage, die Sorgen für den VfL damals nochmal richtig haben wachsen lassen.
Also ich glaube es generell schon, also dass man das sagen kann, gerade ja, bezieht sich natürlich auch auf solche Pokal-Highlights, wie wir es schon damals gegen den HSV gehabt haben. Und ja gut, also Erstrundenniederlagen des HSV sind ja keine große Überraschung im Pokal. Aber es ist schon so, dass es, glaube ich, ein relativ großer Faktor ist. Bremer Brücke, Flutlicht, alles, was dazugehört. Und ja, das pusht, glaube ich, auch die Spieler wirklich nochmal mehr. Und dann natürlich vielleicht noch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die zwar falsch sind, aber einem nicht wehtun. Das ist eigentlich so ein bisschen das Salz in der Suppe und dann geht das Ganze dann schon seinen Gang. Ja.
Wobei man, aber das ist dann wieder was Schönes, was man diskutieren kann, auch dagegen halten könnte. Der VfL hat in Bielefeld immerhin vor 0 Zuschauern noch einen Punkt geholt und er hat gegen Regensburg zum Beispiel, da erinnere ich mich dran, weil ich im Stadion war, noch einen 0-2 Rückstand aufgeholt, ohne Zuschauer und am Ende noch einen Punkt mitgenommen. Könnte man dann als Gegenargument mal bringen. Das wäre dann ein spannendes Thema, aber das müssen wir wahrscheinlich mit einem Psychologen durchdiskutieren hier in der
Runde. Ja, ich bin ja Hobbypsychologe, nicht? Ja, das kann ich ja. Nein, aber eigentlich stützt es das ja, was ich sage. Es ist dann, auswärts wird es ein bisschen leichter und zu Hause gerade für einen Club wie den VfL schwerer. Klar, ich habe vorhin gesagt, dann wären sie, wenn sie 8 Punkte weniger haben könnten. Das ist natürlich eine blanke Spekulation. Zumal sie auch wirklich zumindest zu Hause gegen HSV nicht nur gewonnen haben, weil sie den Support der Brücke hatten, sondern weil sie auch sehr gut gespielt haben. Es war gegen Stuttgart ein bisschen anders, da war viel Glück dabei. Aber unabhängig davon, es ist dann auswärts, das erklärt ja auch die Auswärtsserie, vielleicht auch ein bisschen leichter geworden. Sie mussten eben nicht gegen den Almrohr anspielen und hatten auch die Möglichkeit, das in Fürth zu biegen. Ne?
Das fassen wir einfach nochmal in einer neuen Folge beim nächsten Mal auf, schätze ich.
Das greifen wir auf.
Weil wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind, glaube ich.
Ja.
Aber wir haben ja noch Themen. Also wir müssen reden. Zum Beispiel über das Interesse an Jürgen Wehland.
Ja, das Interesse von Dynamo Dresden. Wir wissen jetzt nicht, was am Dienstag passiert, aber wir haben ja an diesem Montag davon erfahren aus einem Bericht im Kicker und haben dann bei Herrn Wehland nachgefragt, der das bestätigt hat, aber mehr hat er auch nicht gesagt. Er hat den Vertrag bis Ende 2021 und ja.
Da muss man aber fragen, Daniel Thun ist schon weg, Ralf Dierke hat es vorhin angesprochen, naja, ob der HSV so die richtige Entscheidung war, muss man mal sehen. Nürnberg hatte Interesse an Benjamin Schmedes offensichtlich, jetzt kommt Dresden und hat Interesse an Jürgen Wehland. Jetzt muss man ja fragen, ist das immer so eine tolle Ehrerbietung, dass der VfL so gute Arbeit leistet, dass sie alle weg wollen? Oder muss man sich als Präsident mal allmählich Sorgen machen, weil einfach der eine nach dem anderen angefragt wird und man irgendwo einen Plan B in der Tasche haben muss. Harald.
Ja, also ob Daniel beim HSV eine schlechte Wahl getroffen hat, das weiß ich gar nicht. Also das warten wir mal ab. Ich bin da sehr optimistisch, was ihn angeht. Bei Benjamin Schmedes hatten wir ja auch eine relativ klare Position, ihn in der Situation gehen zu lassen, wäre höchst problematisch gewesen. Das war nicht möglich, meine ich. Und was jetzt Jürgen Wehland angeht, er ist natürlich ein bisschen unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt öfter mal gewesen, seit er sich aus der sportlichen Abteilung weitgehend zurückgezogen hat. Und das hat er ja in der Übergangsphase, als Lothar Ganz peu à peu in den Ruhestand ging, mitgemacht. Ich glaube, er ist sehr froh, dass er jetzt in Benjamin Schmedes einen absoluten Experten, der hier überzeugende Arbeit geleistet, gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm auch dieser Heimataspekt, er ist in einem Alter, da denkt man vielleicht auch drüber nach, nochmal zu wechseln. Und wenn es dann die Heimat ist, warum nicht? Er kennt halt die Verhältnisse in Dresden. Er war dort jetzt noch unlängst, als das vorbildliche Trainingszentrum dort, Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum eingeweiht worden ist. Das hat er sich angesehen, weil der VfL ja in kleinerem Maßstab Ähnliches plant. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, was ihn da treibt. Aber es wäre natürlich, im Grunde ist jede Abwerbung auch immer ein Kompliment, das ist klar.
Aber es bringt auch ein bisschen Unruhe, wenn erst der eine angefragt wird, dann der nächste und jetzt der dritte schon.
Ja, aber das haben sie doch gut gemacht. Haben doch mit Marco Groth den Trainer geholt, der, glaube ich, viel Kontinuität bedeutet, aber auch viel Innovation. Das ist eine gute Mischung. Und bei Benjamin Schmedes muss man sehen, ob das, was angeklungen ist über so eine, nennen wir es mal, binnenklimatische Eintrübung des Binnenklimas, das war ja durchaus zwischen den Zeilen herauszulesen, ob sich das widerlegt und ob er bereit ist, einen Vertrag zu verlängern und dabei nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen mehr Kompetenzen zu haben und auch vor allen Dingen mehr Aussicht darauf, hier etwas aufzubauen, was nachhaltig ist in Richtung zweite Bundesliga.
Fragen wir stellvertretend für die Fans in Anführungsstrichen extra, weil es die Fans nicht gibt, aber wir fragen einen von ihnen, Ralf Dierker, wie sehen Sie das Ganze? Daniel Thun haben wir abgehandelt, der ist auch weg, das ändert sich nicht mehr.
Ja, es ist an der Stelle ähnlich, wie Harald Pistorius es auch einschätzt. Das ist natürlich immer auf der einen Seite dann so, dass so ein Abwerbungsprozess oder so eine Anfrage natürlich immer bedeutet, ja, dass entsprechende Wertschätzung für die Arbeit dann da ist, dass irgendwo wahrgenommen wird, dass da die Arbeit entsprechend erledigt wird. Und auf der anderen Seite natürlich, ich sehe den Aspekt ähnlich, dass es gegebenenfalls wirklich dann mit dieser ganzen Konstellation Heimat zusammenhängen kann, dass Jürgen Wehland vielleicht einfach an der Stelle sagt, ich kann mir das vorstellen, dann wieder nach Dresden zurückzugehen. Was das jetzt exakt bedeutet, würde natürlich jetzt das Präsidium eher wieder auf den Plan rufen, dass man da dann verstärkt sich einbringen müsste. Und
es wird also daraus hinauslaufen, dass wir anscheinend Manfred Hülsmann hier mal einladen müssen die nächsten Wochen.
Auf jeden Fall, das werden wir tun, ne? Das ist klar. Aber wir haben noch viele auf der Liste, die wir einladen wollen. Wir wollen auch wieder, die Anregung kam und ist gerade jetzt nach Corona oder während Corona aktueller denn je, wollen auch wieder öfter Fans einladen. Das haben wir ja im ersten Halbjahr des Podcasts regelmäßig gemacht und erst in der Corona-Pause, als wir dazu übergingen, gehen mussten, per Google Meet zuzuschalten oder per Telefon, das war ja alles ein bisschen schwieriger. Jetzt wollen wir das etwas offensiver angehen und ich würde mich freuen, wenn jemand von euch, der jetzt gerade zuhört, uns einfach mal anschreibt an sport@noz.de. Es gibt, glaube ich, auch eine Podcast-Adresse, ne? Wie heißt die? podcast@noz.de.
Ich glaube, ja. Und sich in den Nessel setzen. Sport ist sicherer.
Sport ist sicher, das sehen wir alle. Um formlos sein Interesse anzumelden, daran hier im Studio mal dabei zu sein. Gäste werden wir, wie gesagt, vom VfL in nächster Zeit zumindest aus dem Bereich derjenigen, die in der Testung sind, wie es heißt, nicht haben. Das finden wir auch richtig so.
Nicht im Studio.
Auch wenn es schade ist. Nicht im Studio.
Aber vielleicht mal per Telefon.
Per Telefon, so wie eben mit Lukas Gugger nicht. Das ist klar, aber hier im Studio nicht. Aber wir werden vielleicht mal versuchen, mit anderen Gästen aus dem Umfeld zu sprechen, ehemaligen Spielern und werden sicherlich alles dafür tun, dass der Podcast interessant bleibt. Aber das bleibt ja auch dann, wenn die Fans dazukommen, wieder dazukommen. Und deswegen die Bitte, schreibt uns eure Anregungen, eure Vorschläge, bewerbt euch und kommt zu uns hier ins Studio.
Schickt auch gerne mal ein Thema, wenn ihr noch mal ein spezielles Thema behandelt haben wollt. Auch da haben wir ein offenes Ohr für. Und statt Mail, man kann natürlich auch einfach eine Postkarte schreiben. Gibt's auch manchmal flattern noch Postkarten in der Sportredaktion in den Posteingang.
Oh, ja.
Gibt's auch. Bewerbung war noch nicht dabei, aber kommen ja vielleicht noch.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Der Postkarte. Aber das ist akzeptiert, auf jeden Fall.
Ich okay. will jetzt nicht drauf eingehen, aber Postkarte kennst du noch, oder nicht?
Also, liebe Zuhörer, das sind so die alltäglichen Unverschämtheiten, die sich ein älterer Sportredakteur von seinen Kollegen gefallen lassen muss. Ich würde mich freuen, wenn Ralf Dierke mir jetzt ein bisschen beispringen würde.
Ja, älterer ist ja alles relativ.
Danke.
Vielleicht schreibt er dir mal eine Postkarte.
Ja, bestimmt auch noch an, wenn man nur 45 aus einer Rückblende draufschreibt.
Ich möchte jetzt Schluss machen mit diesem Podcast, der doch ein bisschen uns entglitten ist in dieser Endphase, aber das passiert ja bei Fußballspielen auch. Herzlichen Dank, Ralf Dierko. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schön. Lukas Kuganich, wenn er sich das anhört, auch nochmal vielen Dank dir, dass du dabei warst. Johannes, dir auch bis auf den Einwurf mit der Postkarte. Herzlichen Dank.
Wir vertragen uns trotzdem wieder. Wenn es aus ist, dann...
dann tun wir so, als wenn wir uns... Nein, wir vertragen uns wirklich. Johannes hat gestern Fürth gemacht, ist heute zurückgefahren und direkt hier ins Studio gekommen. Ich wünsche allen, die zugehört haben, alles Gute, viel Spaß beim Spiel des VfL gegen Hannover 96. Ein Pünktchen wäre schon gut, wenn es 3 werden, auch gut. Tippen tun wir jetzt nicht. Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Johannes, Ralf, vielen Dank. Wir grüßen in den digitalen Orbit.
Ja. Tschüss.
Tschüss.